Scheiße wird Erde, die man aufs Dach legt, wird zu Wiese, Wald und Gärten. Scheiße wird zu Gold. Der Kreislauf ist geschlossen. Es gibt keinen Abfall mehr. Die Umwelt gesundet.
Scheiße ist Gold. Also bei allen Dingen, die ich auf meiner Folgewirkung-Intro-Bingo-Karte hatte, das war sicher nicht dabei.
Ja, manchmal braucht es etwas Abwechslung, Iris. Und heute ist die Abwechslung Eingriff ins Klo.
Na pfui.
Immer wenn ich ein englisches Wasserklosett benutze, habe ich dasselbe schlechte Gewissen, wie wenn ich ein Auto fahre oder Flugzeug fliege. Die Wassertoiletten sind eine der vielen gefährlichen Sackgassen unserer Zivilisation. Verschwendung von Unmengen reinem Trinkwasser, um etwas Scheiße und Urin fortzutragen.
Den Text, den wir da hören, hat mir die Kunstvermittlerin Isabella Petritschek im Kunsthaus Wien vorgelesen. Er wurde von Friedensreich Hundertwasser geschrieben und bringt uns mitten in das Thema der heutigen Folge.
Also mitten in die Scheiße, oder wie?
Es geht um mehr als nur die Scheiße, Iris. Es geht um die Ressourcen, die wir alle jeden Tag im Kanal hinunterspülen. Im Schnitt werden in Österreich pro Person dabei 140 Liter Wasser verbraucht. Und das ist nicht nur dem Hundertwasser auf den Keks gegangen, sondern wirft auch die Frage auf, ob wir uns in Zeiten der Klimakrise eine solche Ressourcenverschwendung noch leisten können. Ich kann schon sagen, ich habe da super spannende Dinge erfahren, die auch nicht nur schwarz und weiß sind, sondern auch gelb und braun, Iris.
Na pfui, also Nase zu und durch.
Ja, musst du vorher noch aufs Klo?
Das muss dich nicht interessieren.
Folgedepot, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
Den Friedensreich Hundertwasser kennst du?
Der hat die Kanalrohre in Wien von innen ausgemalt, oder?
Boah, das war jetzt ein echter Insider-Joke, Iris.
Naja, ein harter Witz aus den 1990er Jahren.
Okay, nein, also nicht die Kanalrohre, aber Hundertwasser hat zum Beispiel die Müllverbrennungsanlage in Spittelau designt.
Sein ganzes Leben und Werk hat sich damit beschäftigt, den Friedensschluss zwischen Mensch und Natur zu schaffen und in Harmonie mit der Natur zu leben.
Und der Text, den sie uns da jetzt am Anfang vorgetragen hat, stammt aus einem Manifest mit dem Namen, Achtung, wieder Fäkalausdruck, die heilige Scheiße, wo Hundertwasser einen Friedensschluss mit dem Toilettengang fordert.
Einen Friedensschluss mit dem Toilettengang.
Ja, und zu lesen gibt es dieses Manifest über einem Objekt, das der eigentliche Grund für meinen Besuch im Kunsthaus Wien war. Er steht nämlich über einem Klo, Iris, sagen wir mal, der etwas anderen Art.
Vielleicht erkläre ich mal, wie die Humustoilette von ihm aufgebaut ist. Es ist zuerst mal eine Mülltonne, die, wenn man oben durchsieht, mit kleinen Löchern unten versehen ist. Sie steht auf einem kleinen Podest, wo vorne ein Fliegengitter angebracht ist, damit eben auch von unten Luft durch die ganze Toilette strömen kann. Oben darauf ist dann ein bewegbarer Toilettensitz, der mit einem Rupfstopf befestigt wurde und wo man sich einfach ganz normal draufsetzen konnte. Neben dieser Toilette ist eben ein zweiter Kübel mit Humus und nachdem man eben sein Geschäft verrichtet hat, konnte man diesen Humus auf alles, was man darin zurücklässt, draufschütten. Ganz wichtig, diese Humustoilette war nicht nur für den Klogang gedacht, sondern eben für Haushaltsabfälle oder alle anderen Sachen, die verrotten können.
Hundertwasser hat seinem Manifest nämlich auch Taten folgen lassen und eine Humustoilette designt, die er nach einem schwedischen Vorbild, mit dem er überhaupt nicht zufrieden war, selbst neu entworfen hat. Mit dieser Toilette, gebaut aus handelsüblichen Utensilien, kann man sein Geschäft zu Humus machen und dabei komplett auf eine Wasserspülung verzichten, sofern man ein wichtiges Prinzip einhält.
Hat man da nicht reinludeln dürfen?
Nein, man hat grundsätzlich nicht rein urinieren dürfen, sonst wäre die Humustoilette auf der einen Seite übergegangen, also dass dieses kleine Becken ganz unten am Boden stehen, das wirklich das bisschen Flüssigkeit auffangt, wäre übergegangen und auf der anderen Seite wäre der Kompostiervorgang nicht so schnell gegangen.
Also damit diese Toilette funktioniert, musste man Fest- und Flüssigstoffe voneinander trennen. Hundertwasser hat dazu gemeint, ich zitiere, warum auch das zusammenführen, was Gott von vornherein getrennt hat. Zitat Ende. Und man muss sagen, da war er auf der richtigen Spur. Denn es gibt nicht nur praktische und göttliche Gründe, sondern auch sehr wissenschaftliche Erklärungen, warum dieser Satz Sinn macht. Da hören wir später mehr dazu. Aber bleiben wir mal zuerst beim Wasser, denn in seinem Manifest hat Hundertwasser ja vor allem die Verschwendung des Trinkwassers angeprangert. Und auch zu Recht, denn der Wasserverbrauch der Toilette ist enorm. Wobei die Toilette nur zwischen 30% und 40% unserer täglichen, wie am Anfang erwähnten, 140 Liter Wasserverbrauch ausmacht. Das ist viel, aber eben nicht mal ganz die Hälfte. Der größte Teil unseres Wasserverbrauchs entsteht beim Zähneputzen, Duschen, Wäschewaschen und so weiter. Und dieses Wasser hat sogar einen eigenen Namen. Es wird im Fachjargon Grauwasser genannt. Und mit diesem Grauwasser wird eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt verschwendet.
Eine Person produziert über 60 Liter Grauwasser am Tag. Und das hat eine Temperatur zwischen 25 bis 40 Grad Celsius.
Also im Grauwasser steckt nämlich eine Unmenge an Wärmeenergie. Das hat mir Helmut Schöberl erzählt. Er leitet das Ingenieurbüro Schöberl und Böll, das sich auf die Wiederverwendung von Abwasser spezialisiert hat. Und wie viel Energie da jeden Tag in den Kanal abgeleitet wird, ist wirklich atemberaubend.
Schauen wir uns das mal an. Gehen wir im Keller ist es wahrscheinlich.
So. Und genau das habe ich mir im Keller in der Kauergasse 2 im 15. Wiener Gemeindebezirk genauer erklären lassen. Denn dort ist mit Hilfe einer Förderung des Klima- und Energiefonds und eben der Mitarbeit von Helmut Schöberl und seinen Kollegen.
So, jetzt sehen wir gerade, wie sich die Anlage einschaltet. Es hat ein bisschen geplätschert, also Wasser kommt rein.
Die erste Grauwasserwiederverwertungsanlage in einem Wohngebäude in Österreich entstanden.
Wir haben beim Neubau oder auch bei gut sanierten Gebäuden wie hier, verwenden wir die Hälfte der Energie fürs Heizen und die andere Hälfte fürs Warmwasser. Also Hälfte der Energie brauchen wir fürs Warmwasser. Und hier decken wir durch diese Abwasser-Wärmerückgewinnung decken wir 100% des Warmwassers ab. Also das muss man sich vorstellen, 50% vom Gebäudeenergiebedarf decken wir hier vor Ort an, ohne dass wir irgendwo welche Energiequellen brauchen, dazuführen müssen.
Heilige Scheiße, also die Hälfte des ganzen Energiebedarfs kommt nur aus dem Grauwasser.
Nur aus dem Grauwasser.
Irgendwie glaube ich nicht, dass ich das ausgeben kann.
Naja, das geht sich aus, wenn du eine moderne Gebäudedämmung besitzt. Weil wenn du natürlich über deine Fassade und was weiß ich, Türen, Fenster und was auch immer viel Wärmeenergie verlierst, dann geht es sich nicht aus. Aber in diesen neuen Gebäuden, und die Kauergasse 2 ist zwar kein neues Gebäude, aber ein neu saniertes Gebäude, ist dies einfach möglich. Und pass auf, Iris, diese Wärmerückgewinnung ist nur ein kleiner Teil, denn dieses Haus kann noch mehr.
Und wir entziehen sogar so viel Wärme aus diesem Abwasser, dass es dann so kalt ist, dass wir damit die Bäckerei, die da im Erdgeschoss ist, kühlen können. Und dann kommt es zu einer normalen Bewässerungstemperatur zurück und damit wird nachher dann die ganze Begrünung, Dach und Fassaden und auch die WC-Spülungen, das sind ja große Wasserverbraucher, wird das einfach wiederverwendet.
Das ist ja sau cool. Also das ganze Gebäude wird damit eigentlich zu einem Kreislauf.
Kreislauf ist das richtige Stichwort.
Dann kommt sie da runter. Genau. Und das ist ja auch ein wichtiger Beitrag von Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft wird oft recht eng nur mit den Materialien heutzutage verstanden, was ich aus energetischer Sicht gar nicht einsehe, sondern genau das ist ja, wäre ja so perpetuum mobile, wenn wir das sozusagen immer im Kreislauf einfach führen. Und ich glaube, das ist uns da ein Stück weit gelungen, das zu zeigen, dass das funktionieren kann.
Und diese Form der Gebäudekreislaufwirtschaft wird laut Helmut Schöberl sehr unterschätzt.
Und es ist total erstaunlich sozusagen, wenn man sagt, jetzt nicht vom Grauwasser, sondern einfach die Wärmerückgewinnung vom Abwasser, wie viel Potenzial da ist und wie billig das ist. Also die billigsten Dinger sind, ich habe das Muster leider nicht mit, aber das ist einfach ein einfaches Wärmetauscherrohr, das das Abwasser vom Duschwasser quasi die Wärme rückgewinnt. Da kann ich bis zu 60% Wirkungsgrad haben, was sehr viel ist. Und das Rohr kostet mir 250 Euro. Das habe ich, je nachdem wie viel ich dusche, habe ich das in einem Jahr oder anderthalb Jahr erinnern. Und das ist vielen einfach nicht bewusst. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man das einfach raustragt und allen Leuten sagt, hey Leute, da gibt es einfach super Low-Tech-Lösungen, die kostengünstig sind und die uns viel Energie sparen.
Wohin diese Form der Kreislaufwirtschaft in den eigenen vier Wänden noch führen kann, zeigt ein anderes Projekt, an dem Helmut Schöberl und sein Büro beteiligt ist. Und ja, den Friedensschluss mit Friedensreich Hundertwasser schaffen würde.
Also wir haben ein anderes Projekt, das erst vor der Realisierung ist. Und dort geht man ganz normal aufs Klo. Aber wir trennen quasi dann unten die Feststoffe von den Fäkalien und das Flüssige hinaus. Da ist uns ziemlich international der Durchbruch gelungen. Und die Feststoffe kommen dann in einen kleinen Biogasbehälter und über den erzeugen wir dann Strom für das Gebäude.
Also Scheiße wird zu Gold.
Oder? Ja, genau. Weil Scheiße wird zu Strom oder Energie.
Also das klingt jetzt schon sehr futuristisch. Eine Brennstoffzelle im Keller, die du mit deinem morgendlichen Gaga befeuerst.
Mhm, so ist es. Das Prinzip von so einer Brennstoffzelle gibt es ja schon, nur eben nicht in einer Größe, dass du es bei dir zu Hause einbauen könntest. Aber genau daran arbeitet Helmut Schöberl. Und wenn wir das jetzt aber flächendeckend denken, ja, dann hat das Ganze auch einen systemischen Effekt für unser komplettes Energiesystem.
Und die Scheiße habe ich quasi 365 Tage im Jahr, also jeden Tag habe ich das kontinuierlich und dadurch kann ich immer kontinuierlicher Grundlastband abdecken. Und das ist natürlich extremst wertvoll sozusagen. Da braucht man weniger Speicher, also es wäre dann eine Win-Win-Situation.
Also so eine Haus-Biogasanlage ist grundlastfähig, also rund um die Uhr als Energiequelle verfügbar. Flächendeckend betrachtet wäre das eine ideale Ergänzung zu anderen erneuerbaren Energiequellen, die zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen, wie Wind- und Sonnenenergie. Wobei, wie gesagt, das Ganze ist in Entwicklung. Aber ein Pilotprojekt wird nächstes Jahr umgesetzt. Wobei ich jetzt auch noch auf einen Aspekt dieser Anlage eingehen muss, der Hundertwasser sicher auch sehr gut gefallen hätte.
Und dazu gibt es sozusagen noch eine Urinseparation, das heißt, aus dem machen wir Dünger und dann bleibt eigentlich im Grunde nur mehr Grauwasser über.
Also, es wird auch der Urin extra abgeleitet und gesammelt. Also, und das hat einen Grund. Urin für sich selbst genommen ist ein unfassbar wertvoller Rohstoff.
Also wir gewinnen aus dem Dünger. Dünger zu gewinnen ist aus meiner Sicht auch wahnsinnig wichtig, weil Düngeproduktion ist derzeit nur mit Gas und hochintensiven Gaseinsatz. Also wenn wir zum Beispiel flächendeckend Urin sammeln würden, könnten wir auch auf die Düngemittelproduktion verzichten. Also auch das ist ein wichtiger Baustein mit raus aus Gas.
Im Jahr wird so viel Erdgas für die Düngemittelproduktion eingesetzt, wie ganz Deutschland verbraucht.
Wow, okay, und Deutschland ist jetzt auch nicht die kleinste
Riesenindustrienation.
Ja.
Also es sind Riesendimensionen, von denen wir da sprechen.
Okay.
Ich hoffe, du hast jetzt etwas mehr Wertschätzung für deinen Urin entwickelt.
Auf jeden Fall.
Ja, mir geht's nämlich so. Und die Frage ist jetzt aber, Iris, ehrlich beantworten, würdest du dir jetzt, nach allem, was du gehört hast, ein Humus-Klo in die Wohnung stellen und deinen Urin extra sammeln?
Nein. Das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Mir ist es ja schon zu grauslich, mein Biomüll zu sammeln, wenn ich ehrlich bin.
Das sind die finsteren Geheimnisse der Iris B. Ja, aber da sind wir beim Punkt Ästhetik, Sauberkeit und Praktikabilität.
Ich glaube, so ist eine zeitgemäße Technologie, dass sie möglichst wenig Eingriff oder Verhaltensänderung hat, wenn es geht. Klar müssen wir viel Verhalten ändern, um die Klimakrise zu bewältigen, aber nicht in allen Bereichen. Und da war einfach die Idee, dass man es einfach so belasst, des typischen Klogang, aber dass wir trotzdem eigentlich in letzter Konsequenz autark sein können und die Stoffe, alle Stoffe vom Abwasser nutzen können, also inklusive der vulgo genannten Scheiße.
Okay, jetzt haben wir schon einiges besprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Iris, aber bei mir ist jetzt noch eine große Frage offen geblieben. Denn die Grauwasseranlage in der Kauergasse, die spart zwar sehr viel Wasser und führt das Wasser auch in einem viel längeren Kreislauf, doch im Endeffekt wird auch dort das englische Wasserklo nicht in Frage gestellt und am Schluss doch einiges an ursprünglich Trinkwasser in den Kanal abgeleitet. Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn ich das Manifest von Hundertwasser ernst nehme, muss ich, wenn ich die Klospülung betätige, wirklich dasselbe schlechte Gewissen haben, wie wenn ich mit dem Flugzeug fliege oder mit dem Auto fahre? Und um das zu beantworten, habe ich Heike Brillmann, die Leiterin des Teams Grundwasser am Umweltbundesamt, zu uns ins Studio geladen.
Und du hast eine Antwort bekommen, hoffe ich.
Habe ich.
Also es steht insofern gut um das Grundwasser, weil es sehr viele engagierte Personen gibt, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dieser Thematik befassen und sich da Gedanken drum machen und auch vorausschauend, wir nennen es die vorausschauende wasserwirtschaftliche Planung, versuchen eben Probleme auch aufzuzeigen und diese anzugehen. Das geht natürlich dann aus den verschiedensten Gründen manchmal auch unterschiedlich schnell, aber es ist jedenfalls alle Expertinnen und Experten, die sich damit befassen, schauen da genau hin.
Also wenn man sich in Österreich unter die Dusche stellt oder die Klospülung benutzt, muss man kein schlechtes Gewissen haben. Zu verdanken haben wir das laut Heike einem Wasserwirtschaftsplan, der regelmäßig Wasserstände erhebt und dann zur Grundlage dafür wird, wie viel Wasser wo und zu welchem Zweck verwendet werden kann. Und das ist der Grund, warum wir keine Hiobsbotschaften wie zum Beispiel in Kalifornien zu erwarten haben. Und das führt zu einer sehr provokanten Frage. Ist Wassersparen bei uns überhaupt sinnvoll?
Jetzt muss man dann immer schauen, macht Wassersparen dann zu jedem Zeitpunkt Sinn? Also man muss auch immer bedenken, wir sind ja gerade in den urbanen Bereichen, hängen wir eben auch an Infrastruktur dran, die für gewisse Gegebenheiten ausgelegt ist. Da muss man sich genau anschauen, wie ist die ausgelegt oder vor allen Dingen, wie wird die auch zukünftig geplant? Zum Beispiel in neuen Gebieten ist es manchmal leichter, also als im Bestand, solche Wassersparmaßnahmen umzusetzen.
Das klingt im ersten Moment vielleicht etwas wenig intuitiv, aber tatsächlich ist es gerade so, dass es Sinn macht, dort, wo genügend Wasser zur Verfügung steht, die Infrastruktur, die wir jetzt schon zur Verfügung haben, auch optimal auszunutzen. Also zum Beispiel, wenn wir hier nach Wien schauen, haben wir einfach eines der besten Kanalsysteme der Welt, gepaart mit modernsten Kläranlagen. Das jetzt von einem Tag auf den anderen links liegen zu lassen, wäre einfach unökonomisch.
Also das finde ich jetzt schon überraschend. Ja, aber macht denn so eine Grauwasseranlage wie in der Kauergasse überhaupt Sinn?
Ja, absolut. Aber zuerst einmal wegen ihrer Wärmerückgewinnung. Also das kannst du nicht in einer Kläranlage machen. Sobald das Wasser dort ankommt, hat mir Helmut Schöberl erzählt, ist die Energie, die da drinnen war, schon weitgehend verpufft. Außerdem schont es den Kanal, wenn kaltes statt warmes Wasser eingeleitet wird, was ja durch diese Wärmerückgewinnung ja auch zusätzlich passiert. Ja, und dann gibt es eben noch einen weiteren Effekt dieser Anlage, also wenn wir in die Zukunft blicken. Weil wenn die Stadt weiter wächst, dann macht es natürlich Sinn, anstatt das Kanalsystem wie früher immer weiter und größer auszubauen, mit solchen Anlagen ganz gezielt an Infrastrukturkosten zu sparen und das Geld, das übrig bleibt, stattdessen in solche Hausanlagen zu investieren, um dann wiederum alle Vorteile zu nutzen, ja, vor denen wir gerade vorher gehört haben.
Naja, das heißt, man darf nicht nur aufs Wasser schauen, sondern man muss auf alle Effekte schauen, die so eine Anlage mit sich bringt.
Genau, man muss das Ganze systemisch betrachten und eben auf lange Zeiträume ausrichten. Genau das habe ich aus meinem Gespräch mit Heike mitgenommen. Und das gilt natürlich auch vor allem im Hinblick auf die sich rasch verändernden Klimabedingungen durch die Klimakrise.
Natürlich klar, dass wir im Zusammenhang mit bestimmten Entwicklungen einfach auch mit Situationen konfrontiert werden, die wasserbezogen, mit denen wir vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren gewohnheitsmäßig nicht konfrontiert waren. Also wir haben eben diese sich verändernden Wettersysteme, also richtig auf globaler Ebene, die sich dann aber für uns national, regional auswirken. Also länger andauernde Trockenperioden ist ein Szenario, was wahrscheinlicher wird. Und ich könnte mir vielfältige oder zumindest einige Gegebenheiten vorstellen, wo in bestimmten Lagen, in bestimmten Ortschaften, in bestimmten Situationen Wassersparen, gerade zum Beispiel bei der Toilettenspülung, absolut Sinn macht, dass man dort eben jetzt schon schaut, naja, wie kann ich eigentlich Wasser sparen und in welchen Bereichen. Genau, und deswegen macht Wassersparen Sinn und vor allen Dingen macht es auch dann Sinn im Gegensatz zum Wasserverschwenden.
Ich muss schon sagen, das Thema Wasser ist echt ein spannendes Thema, weil man merkt, wie viele Dinge da eigentlich zusammenhängen.
Das ist auch das, was ich aus dieser Folge mitnehme. Also wie diese Dinge alle miteinander zusammenhängen. Energie, Rohstoffe, Infrastruktur, Wassermanagement, Ökosysteme und so viele andere Dinge, die wir hier eigentlich noch überhaupt nicht in den Blick genommen haben.
Musik.
So, das war's mit dieser Folge. Und ich möchte mich auch nochmal beim Kunsthaus Wien und Isabella Petritschek bedanken, dass sie mir die Humustoilette erklärt hat. Und ich kann auch gleich darauf hinweisen, dass es dort gerade zwei Ausstellungen gibt, die sich genau mit diesem Thema Natur und Kreislauf beschäftigen. Erstens die Ausstellung Talking to Nature von Emma Talbot und The End is Where We Start From von Anne Duke E. Jordan. Ich hoffe, ihr habt den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Also ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant.
Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.